Okay, Julian, lass uns nochmal zusammenfassen, was wir jetzt eigentlich haben.
Alles klar, Christoph. Beweisstück A, ein EGU-Gutachten aus 2017. Der Anfang der Spur.
Beweisstück B, Reviewer, die Zitate stapeln. Listen länger als ein Bohrkern.
Beweisstück C, Journalzahlen, die plötzlich aus der Deckung springen.
Was ist Zufall und was System? CSI-Boden. Wir sichern die Spuren im Literaturwald.
Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 167 vom 5. November 2025. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und mit mir sitzt da drin der Profiler Julian. Hallo Julian, grüß dich.
Moin Christoph, Tag, Tag.
Du bist heute noch ein bisschen brummbäriger als sonst. Was ist dir zugestoßen?
Ja, Semesterstart, leichte Erkältung. Wenn das zusammenkommt, erwischt mich gerade so nach zwei Seminaren heute, wo sehr viel geredet wurde, dann klingt das ein bisschen so, passt ja ganz schön zur Folge eigentlich auch.
Aber Moment mal, Seminar, das ist ja keine Verhörsituation, da reden doch eigentlich alle, warum hast du da so viel zu tun?
Ja, so die Eingangssitzung, ne, da ist ein bisschen mehr noch zu machen. Ne? Also frische Erstis waren heute noch mit dabei in ihrer zweiten Sitzung und ein eigentlich sehr spannendes Seminar, aber ziemlich redelastig so am Anfang. Wie geht man mit Klimadaten um? Wo kriegt man die her? Ne? Wie füllt man so Datensätze auch auf? Ja, viel zu reden einfach dann.
Eieiei, und trotzdem, das muss ich dir einfach mal an der Stelle zugute halten. Er hat sich von mir noch breitschlagen lassen, so ein komisches Intro aufzunehmen.
Ja, aber das, ne? Es ist ja wie eine bunte Pralinenschachtel, ne? Was man immer so macht, ne?
Ja, ich weiß nicht, es kam auch eins zum anderen. Ich glaube, du und ich, wir könnten als Ermittler-Duo, glaube ich, gut durch die Lande ziehen.
Ja, ich denke schon, ne?
Ja, weil du.
So Altlastenentwicklungen. Ja. Nein.
Ja, nein. Das lassen wir lieber. Da gehst du selbst mit drauf. Nee, aber du hattest die Idee. Die Idee hattest du schon länger für diese Folge. Hast du mir das irgendwann mal gesagt? Und als du das neulich nochmal anmoderiert hast, da kam es mir einfach sofort, jawohl, ich brauche diese Titelmelodie, ich muss da was zusammenschneiden. Mal gucken. Würde uns, glaube ich, sehr freuen, wenn ihr da draußen mal eine Rückmeldung gebt, ob ihr das lustig gefunden habt oder wie ihr es irgendwie aufgenommen habt. Ich glaube, das ist ganz nett, weil da ist ja auch ein bisschen Arbeit dran. Aber ansonsten, Julian, würde ich sagen, vertiefen wir uns jetzt in unsere Rolle als Ermittler, beziehungsweise du. Du hast ja einen spannenden Fall recherchiert. Und vielleicht muss man das vorab sagen, natürlich, dass wir keine Kriminalisten sind und das kein echter Fall ist und es auch um überhaupt keine Straftat geht oder so. Ne? Das ist natürlich ein bisschen just for fun, was wir hier gemacht haben. Aber Jürgen, ich lasse mich jetzt gern drauf ein, mir mal von dir erklären zu lassen, was eigentlich im Zitierwald so auf einen warten kann.
Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch voranstellen. Ne? Wir haben uns vorher auch geeinigt, wir werden mal einen Namen nennen, aber auch nur, weil er öffentlich ist und sich selber auch geäußert hat zu der Causa. Und das, über was wir reden, ist halt strafrechtlich 0,0 relevant. Ne? Also das hat jetzt nicht irgendwie irgendeine Konsequenz im Sinne eines Strafgesetzbuches oder sonstigem. Hat aber dennoch ausgereicht, dass die Bodengeografie vor ein paar Jahren ein bisschen traurigen Fame abbekommen hat, weil auch in der Vorrecherche, in der Nachlese vom Ganzen, hat man dann doch schon gemerkt, dass also der Fall, über den wir heute sprechen, auch über die Bodengeografie hinaus und die Bodenkunde hinaus ziemlich breit publiziert wurde. So als Beispiel, wie gehen wir mit bestimmten Vorgängen im Publikationswesen eigentlich um? Also dementsprechend, ja, es ist nicht strafrechtlich relevant, aber dennoch ganz spannend, weil es eigentlich ganz viele Boxen abhakt, die auch eine normale Ermittlung oder zum Beispiel auch ein normales, sagen wir mal, Nachvollziehen einer nicht ganz sauber gelaufenen Geschichte im Grunde beinhaltet. So gesehen springen wir jetzt ein paar Jahre zu spät, aber so schamlos auf diesen True-Crime-Fame auf und machen jetzt einmal so eine True-Crime-Folge. Es muss halt sein, ne? Wir sind ja Sklaven der Trends quasi. Und also was ganz schön ist, wir hatten auch im Vorgespräch schon gesprochen. Es hat nämlich auch jüngst noch neue Erkenntnisse in der Causa gegeben. Das werden wir ganz zum Schluss natürlich aufklären. Aber um mal zur Sache zu kommen, um was es eigentlich geht. Ich berufe mich auf eine Sache, die habe ich damals so am Rande mal mitbekommen, als das Thema aufgeploppt ist, als nämlich die EGU, also die European Geoscience Union, ziemlich großer Player, was so die Wissenschaftscommunity angeht, sich bemüßigt gefühlt hat, was schon außergewöhnlich ist, ein Gutachten öffentlich zu stellen, in dem unterschiedliche Forschende aus der Bodenkunde tatsächlich auch namentlich genannt werden. Denn es gab 2017, wo das Ganze im Grunde augenfällig geworden ist und aufgeploppt ist, gab es den sogenannten McDonald's Report. Und das ist jetzt schon, das klingt schon richtig gefährlich, ne? Es gab nämlich tatsächlich, und so beginnen wir schon, das ist sehr spannend, einen anonymen Informanten. Unter dem Pseudonym Akhenaten McDonald hat er wohl am 13. Februar 2017, soweit kann man das nachvollziehen, und später dann entsprechend am 18. Februar noch nachgeschoben, in die Öffentlichkeit rein einen anonymen Hinweis gegeben, dass es doch wohl mehrere Mitglieder gäbe in der bodenkundlichen Community, die also sehr, sehr inflationär andere Publikationen empfehlen, so sie Reviewer oder Editor in einem Journal sind. Also sprich, die Personen saßen als Gutachter einer Studie, haben die auf den Tisch bekommen und haben dann den AutorInnen freundlich sehr viele Quellen empfohlen, die sie doch bitte einbauen sollten in ihrer Publikation.
Okay. An der Stelle vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die diesen Review-Prozess noch nicht kennen, breche ich das vielleicht mal an der Stelle runter. Also das ist die wissenschaftliche Form der Qualitätssicherung, dass du jetzt als Autor zum Beispiel mit einem Autorenkollektiv, sage ich mal, eine Studie nicht nur erstellst und verschriftlichst, sondern du reichst sie bei einem Journal typischerweise ein. Und dort gibt es einen Kreis an Gutachterinnen und Gutachtern, denen diese Studie dann vorgelegt wird und die sozusagen ihren Senf anonym dazugeben, ne? Und dir dann einmal Hinweise geben, natürlich zum Stil, zum Inhalt, zur Datenverarbeitung und so weiter. Und die dir aber auch solche Hinweise geben können, ja?
Mhm. Ganz genau. Okay. Und jetzt kommt nämlich das Spannende, bevor wir so wirklich in den Fall reingehen, habe ich mir nämlich auch so eine schlaue kleine Notiz noch daneben gemacht. Eine weitere Grundlage ist eben auch, was hat es denn überhaupt für einen Vorteil oder eine Bewandtnis, wenn ich häufig zitiert werde oder wenn ein Journal häufig zitiert wird? Das hat auch viel damit zu tun, dass ganz viel dieser Arbeit, und das ist ja auch wirklich eigentlich, was wirklich Respekt abverlangt, eben ehrenamtlich passiert. Also die Reviewer insbesondere und die Editoren, also quasi die übergeordneten Leute, kriegen in den seltensten Fällen harte Währung für ihre Arbeit. Sondern im Grunde ist das ein System, dass man für sich selber eine gewisse Relevanz aufbaut und selber so ein bisschen Lebenslaufpflege betreiben kann. Wenn man zum Beispiel reinschreibt, ich bin Gutachter für Journal XY, mit einem bestimmten Impact-Faktor. Und das ist so das zweite große Ding, über das wir mal grundsätzlich kurz reden müssen. Wir werden da nicht in die Tiefe der Statistik eintauchen, nur dass man eine ungefähre Idee hat, was ist denn so ein Impact-Faktor? Also quasi so eine Maßzahl, wie einflussreich ist ein Journal, die sich im Grunde aus der Anzahl der Zitierungen ergibt. Also die einfachste Art, und es gibt da unterschiedliche Metriken, ist tatsächlich, wenn ich den Impact-Faktor auf der Basis berechne, dass ich mir das üblicherweise zweijährlich rücklaufend anschaue. Das heißt, ich berechne den zum Beispiel, dass ich sage, ich bin jetzt im Jahr 2024, das ist abgeschlossen zum Beispiel, und würde mir im Grunde angucken, wie viele Beiträge sind in meinem Journal rausgekommen in 2022 und 2023, summe die zusammen, und dann teile ich die Rezitierung von 2024 durch die Summe der beiden Publikationen. Das heißt, wenn ich jetzt annehmen würde, sagen wir mal, ich bin 20 Mal zitiert worden im Jahr 2024 und ich weiß, ich habe in den 2 Jahren davor, sagen wir einfach irgendeine Zahl, 20 Beiträge im Grunde veröffentlicht, dann wäre in dem Fall 20 durch 20 mein Impact-Faktor 1. Ne? Also im Schnitt würde also jede Publikation einmal rezitiert werden. Das ist eine ganz häufige Währung, weil über diesen Impact-Faktor so die Wertigkeit eines Journals im Grunde rausgestellt wird. Und das ist, sage ich mal, das Schmiermittel, die Zahlung so ein bisschen dieses Systems, dass das natürlich so ein bisschen ein Henne-Ei-Prinzip ist. Also wird etwas häufig zitiert, wird es gewichtiger, und wenn es gewichtig ist, wird es häufiger zitiert. Das ist also gerne mal so ein positiver Feedback-Loop, den wir da so ein Stück weit drin haben. Und wenn wir so über Größenordnungen sprechen, so ich habe mal so ein bisschen reingeguckt in die großen Mutterschiffe, sowas wie Nature oder Science, die rangieren also schon deutlich in einem zweistelligen Bereich. Das heißt, die fahren so im Schnitt ihre 40, 50, 60 Rezitierungen auf. Das ist dann aber auch wirklich so das oberste Regal. Wenn wir in der Bodenkunde unterwegs sind, naja, sag ich mal so, die Range ist irgendwo zwischen wenn es ganz schaulich ist, 0, quetsch mich und sagen wir mal so bis in eine 8 oder 9 hoch. Ne? Das wäre schon ein gutes Mittelklasse-Journal, wenn wir von dem Impact-Faktor eben ausgehen. Und das ist im Grunde auch so ein bisschen dieser Antrieb zu sagen, okay, ich arbeite bei einem gewichtigen Journal, bei einem häufig rezitierten Journal, ich reviewe für die zum Beispiel oder auch für einen persönlich selbst, ich bin so und so häufig zitiert worden. Das ist natürlich auch immer ein guter Marker für einen. Und ich glaube, da kann sich fast keine wissenschaftstreibende Person von losreden, mal vielleicht zumindest mal so einen Google Scholar geguckt zu haben, ne? Auf was summiert sich denn so meine entsprechende Wissenschaftskarriere, an wie vielen Stellen bin ich zitiert worden und so. Und alle paar Wochen kriegt man immer mal so eine Notification, die sagt, hier, bist mal wieder zitiert worden. Und manchmal ist man ganz überrascht, so, wer denn alles so das Paper liest. Ist ja eigentlich auch ganz schön. Bis dahin ist das alles noch okay. Man könnte jetzt ein ganz anderes Fass aufmachen, vielleicht, wenn man das irgendwann auch mal tun. Wissenschaftliches Publizieren, pro, contra, ne, dieses selbsterhaltende System ist ein paar Ecken fehleranfällig. Aber für uns ist es erstmal nur so diese Grundlage, warum ist das überhaupt relevant, wie oft jemand zitiert wird. Könnte ja eigentlich theoretisch egal sein. Die Leute kriegen dafür kein Geld. Ne? Also es geht rein um eine Reputation, die im Grunde darüber aufgebaut wird. Und ich habe mir jetzt auch für die Folge so ein bisschen was Unterschiedliches gedacht, vom Einstieg her. Denn dieser McDonald Report, der sprach ja im Grunde davon, pass mal auf, Leute, ich weise euch jetzt anonym darauf hin, dass ich hier ein paar Wissenschaftende nenne, von denen ich ziemlich sicher weiß, dass die das hart übertreiben, dieses Rezitieren, das heißt das Empfehlen von Studien. Nochmal, auch das ist für sich ganz normal. Also ein vernünftiger Reviewer, also ein Gutachter oder eine Gutachterin, guckt natürlich über ein Manuskript und wenn das gewissenhaft passiert, fällt der vielleicht ein, pass mal auf, da kenne ich noch 3, 4 andere Quellen, die könntest du noch einbauen, die könnten deiner Studie helfen. Und soweit ist das ja auch gewollt. Das ist ja auch genau die Aufgabe von Gutachtenden, da entsprechend drüber zu gucken. Und die entscheidende Frage ist jetzt, ab welchem Punkt wird dieses System missbraucht, um eine persönliche Reputation zu verbessern? Das heißt, dass man eigene Paper über die Maßen empfiehlt oder eventuell, was auch in diesem Fall der Vorwurf war, Journals, also ganze Zeitschriften, in ihrer Bedeutung zu heben, wenn sie sehr häufig empfohlen werden. Also einfach quer aus dem Blätterwald nur aus diesem Journal quasi Dinge zu empfehlen. Wenn ich zum Beispiel, wie in diesem vorgeworfenen Fall, Editor-in-Chief bin, das heißt so eine Art Chefredakteur, ist es natürlich was Schönes dann zu sagen, ich bin Chefredakteur einer Zeitschrift mit einem hohen Impact-Faktor im Vergleich zu einem nicht so toll. Naja, und dieser Begriff des Kartells, der ist dann eben gekommen, weil es wohl nicht nur um eine Person gehen sollte, sondern um mehrere, die, und auch das ist wieder, ne, das ist ein schmaler Grat, häufig gemeinsam gearbeitet haben. Namentlich werden wir jetzt wahrscheinlich so einen Namen nennen, weil um den Herrn geht's. Es ist Professor Cerda, ich hoffe, ich spreche ihn noch richtig aus, CERDA, von der Universität in Valencia, dort sitzt der Mann, und ist auch wirklich, und das muss man auch ganz klar voranstellen, eine echte Kompetenz in Sachen Bodenerosionsforschung. Das heißt, das ist jetzt niemand, der jetzt Windbeutel gespielt hat und gesagt hat, er macht eigentlich gar nichts und versucht sich wichtiger zu machen. Der hat schon seine Meriten verdient, auch weit vor quasi diesem Zeitraum. Und naja, man hat ihn dann auch mal, wir haben ein paar schöne Quellen noch verlinkt in den Shownotes zu eher Meta-Organisationen, die viel über Publikationswesen zum Beispiel schreiben. Und eines dieser dieser Nachrichtenportale über Wissenschaftspublikationen hat ihn damals tatsächlich zum Interview bekommen. Also der hat sich sehr zeitnah zu diesem Gutachten 2017 auch geäußert. Und ich zitiere ihn einfach mal wörtlich. Seine Einschätzung war dann nämlich, they were making it like I was a boss of a cartel. Oh my God, a cartel of what? Of cocaine? Also er war quasi schon relativ barsch und sagt ja, was macht ihr denn jetzt hier für einen Wind? Ein Kartell, was für ein Quatsch? Und ich stelle dem Ganzen jetzt, und das sei ein zweites englisches Zitat heute mal, eine Aussage entgegen, die wiederum von der Seite statnews.com geschrieben wurde, auch eine unabhängige Organisation, die so Wissenschaftswatch betreibt. Und die beiden Autoren Oranski und Markus haben relativ zeitnah Folgendes dazu geschrieben, was sehr schön passt auch auf dieses Zitat von dem netten Professor. They're not the kind of gangs that smuggle drugs and murder people. But people looking closely at the scientific literature have discovered that a small number of scientists are part of a different kind of cartel. Ones that band together to reference each other's work, gaming the citation system, to make their studies appear to be more important and worthy of attention. Und das ist quasi der Kasus Knaxus, dass man sich also quasi in der Übersetzung wichtiger macht im Vergleich zu anderen Studien. Da kann man schon auf die Idee kommen zu sagen, okay, ich verstehe langsam, warum es ein Problem sein könnte, wenn sich jemand über die Maßen selbst empfiehlt oder seine Peers empfiehlt, also mit denen er viel zusammenarbeitet und schreibt. Nein, die EGU, die konnte das Ganze halt nicht ganz ignorieren, weil dieser McDonald Report ist, wie sie ein bisschen verschnupft selber schreiben, ungefragt, wie sie sagen, an 102 Empfängerinnen und Empfänger geschickt worden. Interessanterweise die Äußerung dazu ist auch: In this report, without asking the involved journals or publishers for any comment or evidence, the authors accused 8 members of the soil science community as members of an organized citation cartel. Das heißt, es ist mit einem Dump quasi 102 Leuten geschickt worden, namentlich. Und es hieß, diese Forschenden, die beteiligen sich an einer über die Maßen ausgedehnten Empfehlungskultur. Ne? Also sprich, eigene Publikationen, eigene Forschungstätigkeiten, eigene Journals wurden über die Maßen häufig im Grunde empfohlen. Das betraf jetzt in dem Fall auch Journals, die von der EGU rausgegeben werden. Deshalb haben die sich auch selber damit beschäftigt, sonst hätten sie im Grunde auch nicht so viel damit zu tun gehabt. Und die sind erstmal sehr stumpf vorgegangen. Das ist ja auch so unser Paper der Woche. Kann man sich sehr schön runterladen. Die haben das tabellarisch aufgeführt. Das heißt, für alle 8, und alle 8 sind auch namentlich genannt hier in diesem Report, was erstaunlich ist, haben eine schöne Kreuztabelle bekommen. An wie vielen Papern waren die denn beteiligt im Review-Prozess? Was haben sie empfohlen? Kommt das aus diesem Cluster der Journals und der eigenen Forschungstätigkeiten? Und interessanterweise kann man sich auch dann vorstellen, warum der Artemis Herder, also der Einzige, von dem man sagte, er hätte dagegen verstoßen, etwas verschnupft reagiert. Hat man also tatsächlich gesagt, alle 7 anderen sind von dieser Schuld freizusprechen, wobei auch bei denen die Zahlen nicht ganz so krass aussahen. Spoiler dahingehend, eine zweite Person ist freiwillig von Editor-Position zurückgetreten. Aber dem CERDA hat man relativ klar gesagt, so, nee, was du hier getrieben hast, das geht nicht mehr. Das entspricht also nicht mehr der gängigen, guten wissenschaftlichen Praxis. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, ist das aber auch tatsächlich echt erstaunlich, wenn man sich halt überlegt, zum einen, welchen Durchsatz der Mann auf dem Tisch hatte. Also alleine das muss man sich so auch ein bisschen vorstellen, dass wir also in einem Zeitraum, der jetzt nicht elends lang ist, eine gehörige Menge an Manuskripten bei dem CERDA auf dem Tisch lag. Man wird meistens halt angefragt, ob man Gutachtertätigkeiten vornehmen will. Heißt also, man kann den meisten Journals auch schon eigentlich sagen, ihr wusstet, wie viel der Mann zu tun hat und dass er es vielleicht auch deshalb aufgrund der schieren Masse nicht sehr gewissenhaft vielleicht auch machen kann. Und nur mal so ein bisschen die Zahlen von ihm einzuordnen. Also ich habe es mal in den Shownotes ja auch schon zusammengefasst. Wir sprechen also in dem Fall über wirklich erstaunlich hohe Zahlen an Reviewer-Tätigkeiten. Denn der gute Mann hat 79 Studien im beobachteten Zeitraum betreut als Reviewer und Editor und hat es tatsächlich geschafft, in diesen 79 Studien 1045 zusätzliche Quellen zu empfehlen. Das heißt, man kann sich jetzt den Schnitt ungefähr selber ein Stück weit errechnen. Man kann sich also dann aber auch vorstellen, in welcher teilweise harten Situation die Autoren in dieser Studie eben standen, weil auch das ist so ein Knackpunkt im System. Es gehört schon ein wenig Mut dazu oder Cojones, wenn wir gerade eh schon in Valencia weilen, zu sagen an Reviewer, nee, pass mal auf, das nehme ich nicht mit rein. Das muss man dann halt ausdiskutieren. Ne? Also, und das geht sehr indirekt. Dieses Review-Verfahren läuft meistens auch in einem Blind-Reviewer. Das heißt, dass ich nicht weiß, wer ist die andere Person. Das wusste jetzt zum Beispiel EGU einfach, weil sie ja dahinter stehen, ne, und wussten, auf welche Paper der SADA eben losgelassen wurde. Aber man muss sich halt auch in die Situation der Autorinnen versetzen, die also eine Liste zurückbekommen, die da heißt, ey, pass mal auf, bau mal bitte diese ungefähr 60, 70 Studien rein. Der Report sagt auch, sein Maximum, also den Peak, den er empfohlen hat, waren 53 Suggestions für ein einziges Paper, was er auf dem Tisch liegen hatte. Also bei manchen hat er auch gar nichts empfohlen. Das ist interessant zu sehen. Der hat das also nicht per se so als Default-Modus gemacht und immer alles rausgehauen. Aber wenn er irgendwo anbeißen konnte und gesagt hat, ei, das ist so aus der Kante, da kenne ich jemanden oder kenne mich oder meine Journals, dann hat er es ziemlich hart getrieben. Also man kann sich dann vorstellen, die Autoren kriegen wirklich eine Liste zurück mit, es wäre nice, wenn du diese über 50 Quellen bitte noch irgendwo einbaust und zitierst. Und da ist man natürlich ein Stück weit auch in der Bringschuld zu sagen, wie machen wir das denn jetzt? Wie gehen wir da entsprechend vor? Weil ablehnen ist immer ein bisschen schlecht, weil was der Gutachter sagt, ist meistens biegend. Ne? Und schlimmer noch, er war halt in manchen Fällen auch eben Redakteur, also Editor, und stand sogar über den entsprechenden Reviewern. Sprich, also wenn der Editor mir was vorschlägt, dann habe ich aber eine ganz schwere Zeit zu sagen, nee, das mache ich nicht. Dann kann man es im Grunde eigentlich schon einmotten und sagen, man trägt das Manuskript irgendwo zu einem anderen Journal. Weil da wird es dann wahrscheinlich nicht veröffentlicht werden, wenn ich das nicht mache. Naja, und dementsprechend hatte das natürlich auch ein paar Auswirkungen. Und die sind tatsächlich auch beeindruckend. Also wo man auch sagen muss, okay, es war irgendwo klar, also wenn ich das so betreibe, wird das doch mal hoffentlich jemandem auffallen. Und es ist auch interessant, dass es einem anonymen Hinweisgeber bedarf, um da mal drauf aufmerksam zu werden. Denn so das größte Ding, an dem er rumgeschraubt hat, war die Zeitschrift Land Degradation and Development, wo er in dieser fraglichen Zeit, wo er stark angefangen hat, eben Editor-in-Chief war, also sogar Chefredakteur. Er hatte die Kappe auf bei dem ganzen Ding. Und er hat Absurdes geschafft. Normalerweise sind diese Impact-Faktoren, über die wir gesprochen haben, eher eine träge Sache. Das heißt, vielleicht mal so in 5, 10, 15 Jahren schaffe ich mal eine Vorkommastelle nach oben zu schieben. Ne, weil es braucht natürlich sehr lange, um überhaupt mal Manuskripte einzusammeln, die zu publizieren, die publik zu machen. Das ist ein hartes Business. Man kann es, denke ich, heute sehr gut vergleichen mit, wenn ich jetzt bei Null anfangen würde, irgendwie eine Streaming-Karriere zu starten auf YouTube, schwimme ich im Grunde gegen die etablierten Mutterschiffe, die also wie viel schon an Bestandslikes haben, die also entsprechend häufiger geklickt werden, häufiger empfohlen werden. Also ein ähnlicher Algorithmus liegt dem ja auch zugrunde. Naja, und was hat Serda eben geschafft? Er hat es tatsächlich hinbekommen, den Impact-Faktor seiner Zeitschrift innerhalb eines Jahres von 3,0 auf 8,1 zu heben.
Wow.
Und das ist schon beeindruckend, wenn man also sagt, ich habe es im Schnitt geschafft, innerhalb eines Jahres, dass jeder Beitrag 5 mehr Rezitationen bekommt. Das ist für die breite Welt und die breite Auswahlmöglichkeit, die wir halt entsprechend da haben in der Wissenschaftslandschaft, ist das ein gehöriges Brett. Wo man natürlich auch fragen muss, ne, Checks and Balances, ist das da niemandem aufgefallen? Und ich bin mir relativ sicher, dass das gar nicht mal bösartig war, weil der Mann, wie gesagt, also man kann es nur immer wieder sagen, der hat valide geforscht, der ist super aktiv, auch im Publikationswesen. Ich glaube, man hat sich zum damaligen Zeitpunkt einfach gefreut, wie gut das gerade läuft. Und hat sich nicht so großartig hinterfragt, so, sollten wir da mal einen Finger drauf haben, weil man würde sich ja im letzten Ende ins eigene Fleisch schneiden, ne, wenn man also da genauer drauf guckt. Und das ist jetzt, glaube ich, auch für uns, jetzt wo wir diesen, in Anführungsstrichen, Tatbestand haben, genau der Punkt, dafür sitzen wir hier, mal drüber zu reden. Weil es ist ein sehr, sehr schönes Meta-Beispiel. Und habt ihr das ja auch im Vorgespräch gesagt. Da könnte im Grunde jede andere wissenschaftliche Disziplin stehen. Und das, wir hätten das gleiche Problem, weil es tatsächlich ein systeminhärentes Problem ist, was wir hier sehen. Unser Glück, dass es mal die Bodenkunde getroffen hat, weil dann können wir uns das jetzt ziemlich schön zu eigen machen und sagen, okay, wir reden mal drüber. Und um das so ein bisschen zu beleuchten, was sagt die Gegenseite? Serda hat im Interview mit der Retraction Watch, was also diese zweite Seite ist, die sich so mit Wissenschaftspublikationen im Allgemeinen beschäftigt, hat im Interview ein paar interessante Äußerungen getan. Das erste war das klassische Ding, wo es einfach hieß, ich zitiere mal wieder wörtlich, they're putting all the heat on me because they made a mistake. Das heißt, das klassische, ich habe nichts falsch gemacht. Und man könnte sich jetzt fragen, Junge, das ist doch eigentlich völlig offensichtlich, dass du was falsch gemacht hast. Also die Zahlen lügen ja nicht. Aber er stellt ein paar interessante Bemerkungen hinten dran. Weswegen man auch durchaus sich fragen kann, okay, ab wann wird das denn falsch? Ne? Also, wenn man das so betreibt. Er sagt nämlich weitergehend auch, if it was not correct, why did the editors accept it? Das heißt, in dem Fall, wo er nur Gutachter war und darüber noch Redakteure waren, sagt er meiner Meinung nach auch zu Recht, gut, ich empfehle, was ich will, und wenn das zu viel ist, dann soll doch bitte der Redakteur seinen Job machen und sagen, das ist zu viel. Und er schreibt weiterhin, das ist so ein bisschen so bisschen ausdifferenziert zu betrachten, I couldn't force the authors to cite because I was not executive editor. Stimmt natürlich, er war nicht überall Chefredakteur, aber nochmal, man ist meistens beim Publizieren in irgendeiner Form von Abhängigkeitsverhältnis. Entweder ist es Teil einer Doktorarbeit kumulativ oder ich muss in einem Drittmittelprojekt Ergebnisse publizieren. wenn ich insgesamt wissenschaftlich arbeiten will, ist mein Literaturverzeichnis meine Visitenkarte. Das heißt, eigentlich kann ich es mir nicht erlauben, gegen eine simple Empfehlung eines Reviewers groß auf den Zaun zu steigen und zu sagen, nee, das mache ich nicht. Zumal es ja fachlich in häufigen Fällen auch sogar passend war. Man hat ihm wohl nachgewiesen, in manchen Fällen war das völliger Stuss, den er empfohlen hat. Die hatten also rein inhaltlich nichts miteinander zu tun, aber nur um sehr viele Ecken. Aber man merkt schon, das ist ein schmaler Grat, über den wir reden. Weil eigentlich ist es ja gängige Praxis eines Gutachters zu sagen, ich empfehle mal was, wenn ich Expertise habe. Ja, nur die Anzahl ist so das große Problem. Und dementsprechend stellt er auch nochmal so ein sehr interessantes Urteil oder fällt ein interessantes Urteil. If one guy like me that is trying to help the authors, also hier ist so ein bisschen Gaslighting, aber was soll's, ne? Can change the impact factor of multiple journals. We have to change the system. Also er sagt dann eben tatsächlich, was habt ihr denn für ein Problem? Wenn ein Typ, so ein Rogue-Wissenschaftler quasi, hingehen kann und eigenhändig den Impact-Faktor um 5 Stufen heben kann, ja, dann ist so irgendwas am System faul. Und klar, man kann jetzt sagen, wir ändern die Metrik. Das machen viele Journals auch. Die gehen nicht auf 2 Jahre, sondern vielleicht auf 5 Jahre Mittelwert, ne? Also weiten den Untersuchungszeitraum aus. Aber solange so einer Praxis halt kein Riegel vorgeschoben wird, und da muss man sich halt wirklich fragen, was ist denn das gültige Maß einer Weiterempfehlung? Wenn der Mann 40 Paper kennt, die da gut passen, be my guest, dann mach's doch rein, ne? Also das ist tatsächlich für diesen Fall ein schönes Beispiel dafür, wie dünn halt tatsächlich so diese Linie ist zwischen gängigem Empfehlen und den Autorenteams helfen wollen, um ein besseres Ergebnis herzustellen, im Gegensatz zu, ich überziehe den Bogen und mache so ein bisschen Nepotismus. Also sprich so, meine Leute werden zitiert, meine Journals werden zitiert und die werden wichtig, wichtig, wichtig. Weil wenn man ehrlich ist, basiert das gesamte Verlagswesen ja darauf, dass zum Beispiel auch solche Processing Charges, also das, was wir als Autoren bezahlen müssen, damit etwas in ein Journal reinkommt, die sind natürlich teurer in wichtigen Journals. Also weil ein Journal eben auch sagt, ey, wir sind wichtig, wir haben eine große Reichweite, also kostet das bei uns mehr. Genauso hast du am unteren Ende des Spektrums junge Journals, die gerade anfangen, die teilweise einfach locken mit bei uns kriegst du es for free. Also einfach einreichen. Und wenn das gut genug ist, dann wird das publiziert und es kostet erstmal null. Oder es gibt irgendwelche finchigen Gutscheine, die dann ausgestellt werden. Das hat man durchaus häufiger. Ne? Also dass man wirklich sagt, okay, jeder muss auf dem Markt da irgendwie gucken, mit was er konkurriert. Und da sieht man halt schon so, ich fand es immer ganz spannend in der Vorbereitung, dass man so einen großen Pfeiler ja eigentlich vollkommen erodiert, den Wissenschaft auszeichnen sollte, nämlich die Unabhängigkeit. In dem Moment, wo ich so eine Art Währung da dann einführe, auch wenn da kein Geld fließt, ne, sondern einfach nur Reputation und Wichtigkeit, erzeuge ich so eine Art Meinungshoheit oder eine Deutungshoheit, einfach weil etwas mit mehr Reichweite häufiger empfohlen, häufiger zitiert wird. Und das erodiert halt genauso dieses, naja, diesen einen der Grundpfeiler neben Reproduzierbarkeit und neben Transparenz, ist es tatsächlich halt eben auch die Unabhängigkeit. Und das ist tatsächlich so der Punkt, wo es ein bisschen dieses Geschmäckle tatsächlich bekommt, wo man halt eben wirklich festhalten muss, okay, ab einem bestimmten Punkt überziehen wir den Bogen vielleicht wirklich. Aber die Frage ist, auch in diesem Fall, können wir nicht mit dem Finger drauf sagen, die 51. Empfehlung war eine zu viel. Also das muss sich immer aus einem Kontext im Grunde raus ergeben, weswegen man auch nur in diesem sehr krassen Fall von den 8 genannten Wissenschaftlern gesagt hat, okay, das war zu viel, aber eindeutig zu viel und auch mit System zu viel. Dennoch, wie gesagt, Cerdar blieb und bleibt dabei. Er ist sich da keiner Schuld bewusst. Er hätte nur Empfehlungen abgegeben. Und was die Autorinnen und Autoren damit machen, ist ja nicht seine Sache. Na, also er kann ja nur empfehlen. Und ganz naiv gesprochen, klar, was soll er denn anders empfehlen, außer die Sachen, mit denen er gearbeitet hat, die er gut kennt, die Peers, die er gut kennt. Also so gesehen, das ist eine sehr, sehr dunkelgraue Zone, in der sich da bewegt. Ganz naiv könnte man ihm durchaus abnehmen, ne, dass das ja alles nur im guten Willen war. Ich meine, klar, wir reden hier nicht über einen Straftatbestand, kein Gerichtsurteil, nichts. Das ist alles einfach jetzt eine interpretatorische Sache. Aber es hatte zumindest gereicht, dass er also nach dem Aufploppen dieses Skandals, so wurde er dann zumindest ja bezeichnet, samt und sonders seine Ämter los war. Also das war tatsächlich eine Konsequenz, die daraus entstanden ist. Er war jetzt also nicht mehr Editor, er wurde wahrscheinlich nicht mehr als Reviewer angefragt, wobei das wissen wir halt einfach nicht. Das wird halt nicht veröffentlicht, weil die Leute sollen ja anonym sein. Und das war jetzt eine schöne Entwicklung für uns, dass wir mal so aktuell auch drauf gucken können. Er ist Anfang diesen Jahres das erste Mal wieder von Elsevier auf ein Journal gesetzt wurden, sogar als Editor. Das wurde auch öffentlich gemacht, sehr transparent. Man hat aber gleichzeitig auch gesagt, weil zum Beispiel die Rejection Watch, da werden wir auch die Links ja in die Shownotes mit reinpacken, hatten natürlich sofort bei Elsevier angefragt und gesagt, ey Leute, ihr wisst schon, ne, damals, so vor 8 Jahren, da ist was mit dem Mann passiert. Und die haben aber ganz klar gesagt, okay, wir sagen jetzt erstmal, wir geben ihm den Vertrauensvorsprung, er hat daraus gelernt, er wird das nicht mehr so machen. Und ganz nebenbei wird er auch keine finalen Entscheidungen mehr treffen. Das heißt, er ist zwar ein Editor, also ein Redakteur, offiziell nach außen hin, sagt Elsevier in dem Fall, aber wir werden da jemanden zur Seite stellen, der ihm auf die Finger guckt. Also, wie lange das funktioniert, wird man sehen. Man hofft natürlich auch immer das Beste und wir hoffen natürlich auch, der Mann hat ein bisschen daraus gelernt. Also, alleine, weil es sehr ungeschickt in der Menge eben einfach empfohlen war. Weiterhin ist er auch wieder Editor-in-Chief einer Zeitschrift, die allerdings bisher noch keine Publikation aufzuweisen hat. Wir haben es trotzdem mal dann auch in den Shownotes verlinkt, dass man so sieht, wo er momentan geblieben ist. Er ist aber nach wie vor extrem, extrem aktiv im Publikationswesen. Also auch da haben wir mal den Link in die Shownotes gepackt. Man kann sich seine Literaturliste ansehen und er ist also tatsächlich sehr, sehr aktiv. Allein schon 25 sind in zweistelliger Zahl Paper publiziert worden. Auch mit den altbekannten Namen, unter anderem, die auch im EGU Report sind, was natürlich auch wieder Geschmäckle hat. Aber auf der anderen Seite, man bricht jetzt nicht mit alten Banden, nur weil halt irgendwie mal was passiert ist. Na, das ist also tatsächlich so der Outcome des Ganzen. Und ich finde, es ist für uns ja so eine schöne Meta-Situation, wo man von außen auf dieses Publikationswesen sehen kann und ja eigentlich darauf vertrauen muss, dass sich alle an unausgesprochene Regeln halten. Weil wir sehen, er hat strafrechtlich nichts gemacht und er hat im Werkzeug, was er benutzt hat, genau das gemacht, was er tun soll. Nur halt im Kontext zu viel. Und zwar so viel, dass es halt eben metrisch in der Statistik schon sehr, sehr auffällig wurde, wie viel entsprechend empfohlen wird und wie viel entsprechend dann eben auch so ein Impact-Faktor ansteigen kann. Und um das so ein bisschen abzubinden, was für uns da das große Problem dran ist, ich hätte jetzt ein langes englisches Zitat, ich habe es aber tatsächlich mal übersetzen lassen, ist es ein sehr schönes Paper, was erschienen ist, was wir auch noch mit in die Shownotes dazu packen, was den klingenden Titel hat, Editorial Citation Malpractice von Lockwood 2020. Ich habe mal den letzten Absatz mir die Freiheit genommen zu übersetzen, denn interessanterweise wird da auch der Serda-Fall als ein Beispiel von Citation Malpractice, also falscher Zitierempfehlung genannt. Und ich finde, schöner kann man das Thema eigentlich nicht abbinden, warum das ein Problem ist. Also das Original findet sich im Paper. Hier mal so die deutsche Übersetzung des Ganzen, weil es ein etwas längerer Text ist. Um den Kernpunkt zu betonen, die Manipulation des Publikationssystems zum eigenen Vorteil ist ein Angriff auf das Fundament der Wissenschaft und gefährdet die enormen gesellschaftlichen, technologischen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Vorteile, die die Wissenschaft mit sich bringt. Leider spielt der Dunning-Kruger-Effekt eine große und zunehmende Rolle bei Entscheidungen weltweit. Kurzer Spoiler, was ist das Ganze? Es ist im Grunde der Effekt, dass man sagt, Leute mit sehr wenig Ahnung tendieren dazu, eine Selbsteinschätzung zu haben, dass sie sehr viel Ahnung hätten. Und wir haben dann so einen gegenlaufenden Trend. Je mehr Ahnung ich wirklich von der Materie habe, desto bescheidener bin ich eigentlich, weil ich weiß, wie komplex der Sachverhalt ist. Sprich, also der Dunning-Kruger-Effekt spricht davon, wenn ich strunzdumm in einem Thema bin, meine ich, ich bin eine Kompetenz, weil ich raff das Thema einfach gar nicht. Ne, das ist so die Vereinfachung des Ganzen. Naja, und da, ich zitiere mal weiter, da viele die Tragweite ihrer Aussagen nicht vollständig erfassen, suchen sie sich die Rosinen heraus und ignorieren unbequeme Forschungsergebnisse. Dabei durchforsten sie Literatur, Presse und soziale Medien mit Bestätigungsfehler. Also das ist ein bisschen krumm übersetzt. Es ist aber im Grunde so ein Confirmation Bias, wie man ihn gerne nennt. Sprich, ich suche mir nur die Studien raus, die auch genau der Meinung entsprechen, die ich gerne hören würde. Und weiter geht das Zitat, dies ist insbesondere in Bereichen wie der Klimaforschung und der Covid-19-Pandemie problematisch, wo die Wissenschaft dringende und wichtige Auswirkungen auf die Politik hat. Nochmal, das Paper kommt von 2020, mittendrin in der Pandemiesituation. Daher kann und wird der Nachweis von Fehlverhalten in nur einer einzigen Publikation von Personen, die dem Dunning-Kruger-Syndrom unterliegen, genutzt werden, um unbequeme Forschungsergebnisse in einer völlig validen Publikation derselben Zeitschrift zu diskreditieren. Sprich also, wenn ich bei einer Studie sowas habe, dass jemand das manipuliert, ein bisschen was anderes zitiert, eine bestimmte Richtung rein zitiert, diskreditiere ich im Grunde damit so das gesamte Nest, ne, wo also dieses eine Ei quasi drin liegt. Und weiter schließt er dann, wenn die Menschheit weiterhin in den Genuss der immensen Vorteile des Zeitalters der Aufklärung kommen soll, dürfen wir dies nicht zulassen. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um Fehlverhalten im Verlagswesen zu unterbinden. Aber das wieder sagt er eigentlich recht schön. Ne? Wir haben eine weiche Situation, wo es kein klares Falsch oder Richtig gibt. Nur man sollte einfach einen gewissen Berufsethos haben, zu sagen, wir beschädigen nicht das eigene Fundament, weil auf lange Sicht gesehen haut man sich tatsächlich damit die eigenen Standbeine weg. Und was man auch nicht vergessen darf, es war dann natürlich auch die große Diskussion, was passiert denn jetzt mit diesen ganzen Publikationen, die 40, 50 Quellen eingebaut haben. Und dahingehend gab es auch so einen sehr schönen Schlusssatz, auch wieder aus so einer Metastudie über diesen Cerda-Skandal, dass tatsächlich so, als dann die Frage aufkam, okay, was machen wir denn jetzt? Wie sollen wir reagieren? Weil das ist jetzt alles auch publiziert worden, zum großen Teil. Und sollen wir es jetzt zurücknehmen oder nicht? Und da ist das schöne Urteil gewesen von einem Statistiker, da haben wir die Studie auch verlinkt, der auch eine sehr schöne Netzwerkanalyse gemacht hat, wo man so die Verbindungen zwischen Journals auch in grafischer Natur zu sehen bekommt. Und er schreibt im Grunde, if land degradation and development, soil, solid earth, Catena and other journals are delisted from the upcoming 2016 Journal Citation Report, authors, we were the real victims in this multi-vessel shipwreck. Also im Grunde sagt er, die einzige Konsequenz, die wir ziehen können, wären diese Beiträge zurückzuziehen, wo zu viel zitiert wurde oder zu viel empfohlen wurde. Aber wem schaden wir damit? Den Autorenteams, die im Grunde sich ja nicht schuldig gemacht haben. Die im Grunde ihre Studie eingereicht haben und gesagt haben, wir legen es zur Begutachtung. Der Gutachter oder der Editor, in welcher Position er auch gerade mal war, hatte halt eben durch seine falsche Herangehensweise oder zumindest kritikwürdige Herangehensweise im Grunde diese Studien schon diskreditiert. Weil das darf man auch nicht vergessen. Jede dieser publizierten Studien, und die sind auch namentlich in dem Hauptpaper des heutigen Tages, des Reports genannt, habe ich das Problem, dass ich jetzt im Grunde sagen müsste, boah, wie valide sind die denn? Also welche dieser Zitationen, die da drin sind, sind denn vernünftig oder welche stammen im Grunde nur aus diesem vermeintlichen Zitierkartell und waren dafür da, die Nummern hochzutreiben? Und daran sieht man schon, daran ist schon eine Reputation im Grunde von völlig schuldlosen Personen eigentlich beschädigt worden.
Ja, es ist etwas, vielen Dank erstmal Julian für diese umfassende Darstellung, wo du ja auch viel recherchiert hast und jetzt ganz viel in den Ring geworfen hast an zusätzlichen Informationen. Es macht mich ehrlich gesagt ein bisschen betroffen, ja, weil gerade wir beide, du und ich, wir haben in irgendeiner vergangenen Sitzung hier mal den Dotterweich-Score eingeführt, quasi für wirklich qualitativ hochwertige und vor allem auch gut illustrierte Studien. Das ist eigentlich der Hintergrund, aber ich glaube, eine gewisse Qualität kann man da auch unterstellen. Und das hängt ja auch zusammen, ja. Das sind also Studien, die wir hier exemplarisch am Beispiel von Markus Dotterweich mal in den Ring geworfen haben und gesagt haben, so, also das ist wirklich High-End, das macht Spaß zu lesen, es sieht gut aus. Und was ja eigentlich bewirkt wird durch dieses Zitierkartell letztlich, ja, was du jetzt hier beschrieben hast, ist ja, es zählt nicht mehr Qualität, sondern Quantität. Ne? Also dieser Fokus wird ja dahingehend verschoben. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Ja? Das macht mich betroffen. Und was mich zusätzlich auch noch betroffen macht, ist eben die Perspektive, die du jetzt am Ende nochmal aufgemacht hast, zu sagen, okay, wenn wir das jetzt rückwirkend alles ankreiden und mag ja andere Situationen geben, wo das nochmal vorkommt, ja, dann sind die Leidtragenden die eigentlich publiziert haben, die sozusagen in dieser Machtstruktur ja eigentlich die sind, die sehr anfällig sind für diese Strukturen, ja, die sich oft beugen müssen, das Prekariat, prekäre Beschäftigungsverhältnisse und so weiter, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, und die dann letztlich um ihre Reputation fürchten müssen, rückwirken. Ne? Also das macht mich ehrlich gesagt sehr betroffen. Und ich will dich aber nochmal was aus der Praxis fragen, weil ich treibe mich ja regelmäßig auf der Website der Uni Koblenz rum, unter anderem auch auf deiner Mitarbeiterseite. Ich sehe, du bist auch Reviewer für einige Journals, ein Springer Journal ist auch dabei, Else für MDPI, Copernicus. Das heißt, du machst das ja auch in deinem Berufsalltag. Wie muss man sich denn das vorstellen? Da kommt dann der Chefredakteur und sagt, du, pass auf, Herr Zemke, wir haben hier ein paar Bodenerosionsdinger und können Sie da mal drüber schauen. Wie geht das so vonstatten? Kannst du das nochmal beschreiben?
Ja, also es gibt halt zwei Möglichkeiten. Also inzwischen geht man, und das kann man auch wieder mit Geschmäckle sehen, bei ganz vielen Verlagen dazu über zu sagen, empfiehlt uns doch mal Reviewer. Was natürlich auch schon wieder hart in Richtung Nepotismus geht, ne? Dass man so seinen eigenen Circle irgendwie empfiehlt, weil man weiß, ne, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, ne, da wird's keiner dem anderen hart wehtun. Das ist eine Möglichkeit, dass man also dann eventuell schon Namen von AutorInnen sieht im Zweifel, wo man sagt, oh, die kenne ich oder mit denen habe ich vielleicht mal gearbeitet. Und da bin ich auch ehrlich, also mir ist es noch nicht passiert. Man hat natürlich jederzeit die Möglichkeit, dann eben auch zu sagen, okay, Leute, ich bin befangen. Und eigentlich geben das auch die Statuten entsprechend vor der Journals. Die haben klare Regeln. Allein, wer will es kontrollieren? Das ist immer so das Problem. Das heißt, man kriegt eventuell eine Studie auf den Tisch geknallt, wo es dann heißt, wir haben uns das angeguckt aufgrund ihrer Reputation oder aufgrund Empfehlung, aufgrund Anfrage. Wären Sie bereit, darüber ein Gutachten zu schreiben? Das bräuchten wir innerhalb eines gewissen Zeitraumes, muss gewissen Formaten entsprechen. Das wäre also die Anfragesituation. Seltenerweise, gerade so bei kleineren Journals und Verlegen, kann das auch sein, dass man sich quasi so selbst rekrutiert und sagt, ich habe Interesse, Reviewer mal zu sein. Und das habe ich teilweise auch schon auf die schlechte Art erlebt, dass man dann teilweise auch einfach Vorschläge von Studien bekommt, wo man sich so denkt, wie kommt ihr jetzt gerade auf mich? Also ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Aber ich bin mir relativ sicher, hätte ich dann jedes Mal auf Ja geklickt und gesagt, ja, ich guck mir die Studie mal an, hört sich ganz interessant an, dann hätte ich natürlich was über grundsätzliche wissenschaftliche, handwerkliche Dinge sprechen können. Ne? Also so ein klarer roter Faden, entsprechende Gliederung, klare Methoden, Nachvollziehbarkeit und so. Aber ich hätte durchaus auch mehrere Fälle gehabt, hätte ich da unbefangenerweise auf Ja geklickt und gesagt, ja, ich guck mir das an. Wäre ich nicht unbedingt fachlich dafür geeignet gewesen, da eine Tiefe an Review eben zu stellen. Aber das nochmal, das liegt halt wirklich bei der Person selbst. Und es ist natürlich auch verfänglich, gerade so am Anfang der wissenschaftlichen Karriere, wenn vielleicht so ein etwas kleinerer Publisher auf einen zukommt und sagt, ey, hättest du nicht Bock, Reviewer zu sein? Dann fragt man natürlich zuerst, sehr gut, was habe ich denn davon? Dann sagen die meistens erstmal gar nichts. Weil es ist halt, ne, auf freiwilliger Basis. Manche kommen so auf die knifflige Idee zu sagen, okay, für die nächste Publikation in unserem Journal gibt's einen Gutschein. Also irgendwas so an Gutschrift quasi für die absurd hohen Publikationskosten. Das ist ja nochmal so ein Punkt für sich, den man kritisieren könnte. Das sind dann halt so die leichten Incentives, dann eventuell doch zu sagen, ja cool, mache ich mal. Ne? Und ich glaube auch durchaus, man muss da jetzt nicht unbedingt an super ungefestigter Mensch sein, dass wenn man einmal in diesem System ins Rollen kommt und sagt, ja cool, da kommt wieder ein Gutschein in die Ecke oder wir sehen halt hier, ich kann wieder einen Lebenslauf reinschreiben, ich war da und da für Reviewer, dass dann Leute auch wirklich gerne mal sagen, ja, das gefällt mir eigentlich. Und das gibt einem ja auch eine gewisse Reputationsposition und ich glaube bei sehr falsch gestrickten Leuten auch so eine gewisse Machtposition zu sagen, ja cool, ich habe hier ein Paper am Tisch liegen und dann werden wir mal gucken, ob wir denen eine gute oder eine schlechte Zeit machen. Und das ist, sagen wir nochmal, ne, ich bin oder hoffe zumindest, in der überwältigenden Mehrzahl der Fälle sind es alle korrekte Leute, die auch selber in diesem System drin hängen, auch mal selber publizieren wollen und auch auf korrekte Leute hoffen. Also eigentlich sollte das eine sehr gute selbstreinigende Funktion haben, dieses System. Aber klar, ne, dieser Punkt ist, man wird angefragt, man hat dann immer selber die Entscheidung zu sagen, passt das in meinen Arbeitsplan rein? Also bin ich überhaupt in der Lage, ein tiefgehendes Gutachten zu schreiben? Und zum anderen, deckt das überhaupt meine Expertise ab? Da gibt es teilweise auch wilde Vorschläge, die ich selber auch schon auf dem Tisch liegen hatte, wo ich einfach gesagt habe, nee, also da kann ich nichts zu beitragen. Das wäre ja völlig witzlos, sich da in Arbeit zu ergehen und sowas anzufertigen. Und dann hat man natürlich noch immer den Punkt beim Gutachten selber, gibt mir der Verlag klare Vorgaben, wie das Gutachten aussehen soll, oder ist das so eine Art Freitext? Und das ist, also das kenne ich halt auch viel aus meiner eigenen Publikationstätigkeit und weniger aus der Reviewer-Tätigkeit. Da ist die Range halt auch weit zwischen Leuten, die einfach nur sagen, oh, ist ziemlich Mist, ne, so einen einfachen Absatz nur hinhauen. Oder, und da gibt es zum Glück sehr viele, sehr bemühte Leute, die selbst in dem Fall, dass sie sagen, das ist kein gutes Manuskript, ne, wirklich sehr dezidierte Kritik schreiben. Also das habe ich auch schon öfters gemacht, wo ich am Ende des Tages sogar gesagt habe, die Studie lehne ich ab. Also da sehe ich kein Potenzial, dass sie publiziert würde. Das könnte ich mit einem Satz im Grunde beenden, dieses Gutachten. Versuche aber für mich immer selber, weil ich ja auch selber in meinen Publikationen durch mehrere Review-Runden gelaufen bin, zu sagen, okay, was hat mir denn am meisten geholfen? Das waren ganz klare, sachbezogene Kritikpunkte, wo selbst bei einer Ablehnung mal gesagt wird, diesen Punkt bitte ändern, diesen Punkt bitte ändern. Und das ist ja auch so ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Es gibt ja bei den meisten Verlägen so ein mehrstufiges System, wo es heißt, man hat eine Acceptance, das ist quasi das Einhorn, einreichen und es gibt nichts zu kritisieren und es läuft direkt durch. Ich hatte das Glück ein einziges Mal, wobei ich nicht heute noch nicht mehr weiß, woran das lag. Also ob das eventuell auch etwas Follow Review einfach waren. Dann gibt's halt die Revisions, entweder Minor oder Major, also kleinere Anpassung oder größere. Oder halt die Rejection. Das sind normalerweise die vier Geschmacksrichtungen, die man zu Review geben kann. Rejection wäre im Grunde, das Ding ist so kaputt und lost, da sehe ich kein Potenzial drin, wie ihr das quasi wieder hinbiegen könnt und irgendwo auf valide Beine stellen. Und was auch vielen nie gesagt wird und was für viele auch, glaube ich, ein harter Aufschlag ist, ist, wie absurd hoch halt einfach diese Rejection-Quote ist. Also je nach Journal spricht man da wirklich 70-80%. Und für junge Wissenschaftstreibende ist es vielleicht dann auch mal wichtig zu wissen, es ist kein Beinbruch. Also normalerweise, also ich war zum Glück nie in der Situation, dass ich dann weiter tingeln musste, aber es ist durchaus ganz häufig, dass man sagt, man greift erstmal oben ins Regal. Das heißt, man guckt sich ein wertiges Journal raus, reicht da was ein. Und wenn ich da die Rejection bekomme, heißt das nicht, die Welt ist vorbei, sondern das kann einfach ein kleiner Mismatch gewesen sein mit den Reviewern oder der Anspruch war zu hoch, der Fokus war vielleicht nicht richtig gesetzt. Dann probieren wir es erstmal in zwei, drei weiteren Journals. Nur ab dem Punkt, wo ich bei mehreren Einreichungen deckungsgleiche Kritiken einfahre, dann sollte man tatsächlich mal überlegen, okay, da scheint was fundamental im Argen zu sein mit meiner Studie, mit meinem Setup, dass ich wirklich gut dran arbeiten will. Und man hat eigentlich gewonnen schon, wenn es heißt Major Revisions und ein vernünftiges Gutachten. Weil dann ist man quasi am Haken. Dann weiß man, okay, es gibt hier ein Potenzial reinzukommen und dann obliegt es mir selbst, auf Basis eines hoffentlich guten Gutachtens, so viel Arbeit in meine Studie nochmal reinzubuttern, um das eben in Publikationsweihen zu bringen. Na, also im Grunde ist es erstmal ein rein binäres System. Bin ich rejected oder bin ich drin? Und sobald man drin ist, sagen die Reviewer eigentlich auch, mach das, was wir dir vorschlagen, dann sehen wir gute Chancen, dass du publiziert wirst. Man, das finde ich weiß es ehrlicherweise nicht, weil ich nie das Glück oder das Pech hatte, längere Zeit im Ausland irgendwie zu arbeiten, ob das ein deutschsprachiges Problem ist, aber so das Gefühl ist, es ist unglaublich heilsam, irgendwann dann mal zu erfahren, wie oft Leute Studien hatten, die abgelehnt wurden und dass das ein völlig normaler Zustand ist. Wenn man gerade am Anfang seiner Wissenschaftskarriere ist, denkt man, die Welt bricht zusammen. Man hat jahrelang da reingegossen, ein Herzblut, eine riesen Studie dahingestellt und dann sagt irgendjemand, den man nicht sieht, den man nicht kennt, von dem man nicht weiß, wer es ist, nee, ist nicht gut genug. Das fühlt sich nie gut an, aber es ist halt zum Glück nicht das Ende der Welt. Ne, weil man hofft zumindest auf ein Gutachten, dass es einem Hinweispunkte gibt, die also sagen, okay, da nochmal dran arbeiten und dann geht das Ding auch wieder weiter, beziehungsweise halt, man reicht es eben erstmal nochmal woanders ein und sagt, gucken wir erstmal das. Nicht umsonst gibt es in den meisten Journals so die kleine Regel, wenn ich was einreiche, gibt es meistens im Vertraglichen den Passus, wir bestätigen hiermit, dass das nicht gerade zeitgleich in einem anderen Journal eingereicht wurde. Also die wissen auch, wie der Hase irgendwie läuft. Natürlich wartet man immer erstmal die Gutachten ab, aber dementsprechend nicht die Flinte komplett ins Korn werfen, wenn mal eine vor allem frühe Studie rejected wird, also abgelehnt wird. Das ist nicht das Ende der Reise. Ne? Also vielleicht nimmt man was draus mit, vielleicht eben auch nicht, aber man kann es zumindest dann auch nochmal mit einer Einreichung probieren. Und ich finde, das ist halt gerade so im deutschsprachigen Raum, fand ich es so damals zumindest ein bisschen unterrepräsentiert, so eine Fuck-up-Kultur, dass man einfach sagt, okay, wo hat denn mal was nicht geklappt? Also bis man dann mal so sich rumgehört hat auf Tagungen und gemerkt hat, ah krass, okay, alle haben das gleiche Problem. Ne? Also das läuft bei den Leuten nicht so glatt, weil das, was wir sehen, ist das fertige Endergebnis. Das wird publiziert, das sieht gut aus. Ne? Da ist über einen iterativen Prozess links und rechts alles abgeschliffen worden, was irgendwann mal gestört und genibbelt hat. Das sieht halt gut aus. Ne? Und man fragt sich dann immer, oh, wenn man sich damit vergleicht, wie kriegen die das so gut hin und warum hat das so gut geklappt? Naja, dahinter stehen meistens auch mehrere Revisions und mehrere Runden, bis alle Reviewer zufrieden sind und sagen, okay, so nehmen wir das Ding dann auch tatsächlich an. Und das ist ein schmerzhafter Lernprozess, muss man ganz klar sagen, der auch stressig ist, insbesondere wenn man kumulativ in der Diss zum Beispiel hängt. Aber es ist nicht immer das Ende der Welt, wenn halt eine Ablehnung kommt, wenn man halt was draus ziehen kann. Also ich glaube, das kann man auch nochmal ganz gut mitgeben, um so ein bisschen Mut zu machen. Was viel ärgerlicher dagegen ist, ist, wenn Reviewer zu lange brauchen. Man zum Beispiel am Ende eines Arbeitsvertrages sitzt und darauf wartet, dass das Paper publiziert wird. Und die melden sich einfach nicht. Das ist sehr viel ärgerlicher, als zu sagen, okay, ich kriege ein Feedback, was vielleicht im ersten Schritt nicht so ist, wie ich mir das vorstelle.
Ja, Feedback ist nie verkehrt. Und du hast es ja auch beschrieben, ne? Das ist dann auch ein Lernprozess, gerade wenn man von mehreren Reviewern hintereinander eben dasselbe Feedback bekommt. Ist man am Anfang vielleicht auch mal ein bisschen knorrig, man hat da viel Arbeit reingesteckt, viel Hirnschmalz und so, aber irgendwo lernt man ja was draus, ne? Das sind ja die guten Seiten. Die schlechten Seiten, und das haben wir ja jetzt rausgearbeitet, ist eben, wenn dieses System, von wem auch immer, missbräuchlich verwendet wird oder wenn der Eindruck entsteht, dass es missbräuchlich verwendet wird, müssen wir ja in dem Fall sagen. Mhm. Das ist hier am Beispiel dieses einen Charakters definitiv der Fall. Jetzt frage ich mich, was könnte man denn dagegen tun? Ja, also wir müssen unbedingt nochmal übers Publikationswesen sprechen. Das ist, glaube ich, bitter nötig. Und auch sowas wie Predatory Journals zum Beispiel, oh ja. Ob es das in der Bodenkunde gibt. Das wäre auch wieder ein Fall für CSIT. Aber was könnte man jetzt mal am konkreten Beispiel dieses Review-Prozesses eigentlich machen, um so solchen Dingen vorzubeugen? Jetzt mal ein Gedanke, der mir kommt, ich weiß nicht, ob das so viel bringt, ist den Reviewerinnen und Reviewern vielleicht auch wirklich eine Art Vergütung zuteilwerden zu lassen, um sie eben auch zu motivieren, qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten, das ist das eine, und aber gleichzeitig auch eine Art Qualitätskontrolle ihrer Arbeit dann einzuführen. Ne? Weil das kannst du, ich stelle mir das auch so vor, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache das ehrenamtlich aus Grund XY, ich will das Journal unterstützen, ich will vielleicht auch Reputation dadurch, dass ich eben sage, ich bin Reviewer an der einen oder anderen Stelle, du machst es aber ehrenamtlich, ne? Und das darf man ja nicht vergessen an der Stelle. Du hast ja eine ganz andere Motivationsgrundlage, wenn du jetzt vielleicht noch ein paar Ocken dafür einfahren könntest an der Stelle und aber auch wüsstest, dafür wirst du selbst auch qualitätsgeprüft nochmal an der Stelle. Ne? Da hat nochmal ein Chefredakteur oder so ein Auge drauf, was empfiehlt er denn eigentlich hier und wie schreibt er seine Gutachten. Ne? Das wäre jetzt mal so ein Ansatz, der mir einfallen würde. Wär das plausibel? Denkst du, das würde was helfen?
Ja, also in der schönen Welt einer Robin Hood-Manier, klar. Ne? Die Fleischtöpfe sind riesig, der Verläge nach wie vor. Also deshalb glaube ich, also es kristallisiert sich immer mehr auch nochmal so eine Verlagsfolge da irgendwie raus. Also ich glaube, das Geld würde das System schon hergeben. Weil wie gesagt, das wissen halt auch viele Leute nicht, ne? Dass so ein Reviewer, also Editors eventuell kriegen mal ein bisschen was ab, aber Review-Prozess, das ist alles, ne? Hand in den Mund quasi. Auf Reputationsbasis laufend. Das ist ja auch schon ein interessanter Punkt, wo man auch sagen würde, ne, man gibt also für eine Nullbezahlung im Grunde irgendwelchen Leuten die wissenschaftliche Karriere von ja Wissenschaftenden halt in die Hand. Ne? Weil wenn die den Daumen senken und das Ding geht nicht durch und die Doktorarbeit klappt deshalb nicht, da ist eine ordentliche Verantwortung dahinter. Und ich glaube, ja klar, sowas könnte eine Möglichkeit sein, nur ich glaube, dann verlagern wir das Problem halt auch wieder, ne, in diese Bezahlschiene, dass dann auch viele Leute dann da eben reingehen, um zu sagen, ja okay, also Wissenschaft ist manchmal auch hartes Business, was den Geldbeutel angeht und was Fristverträge und so angeht. Nicht, dass sich nachher ein Berufsbild des professionellen Reviewers im Grunde rausbildet, ne, die dann also aufsaugen und aufsaugen und aufsaugen und bei möglichst vielen Verlagen arbeiten und im Grunde selbst wenig in der Forschung dann im Grunde drinstehen. Was für mich eigentlich so ein Punkt ist, da sollte man so ehrlich sein, jemand, der nicht wirklich auch mal selber in der Forschung war oder tätig war, sollte auch nicht unbedingt Reviewer sein. Ne? Also man sollte schon mal so ein bisschen ins Publizieren reingeguckt haben oder wie so die Feldforschung abläuft. Wäre nicht verkehrt, tatsächlich. Das ist natürlich jetzt wieder so ein sozialromantischer Einwurf dann an der Stelle. Aber ich glaube, man sollte halt einfach versuchen, eine gute Kultur herzustellen. Also sprich zu sagen, okay, Leute missbrauchen das System nicht, nur weil sie es theoretisch könnten. Und da muss ich auch mal eine Lanze dafür brechen. Natürlich hat man immer ein gewisses Geschmäckle. Natürlich immer Forschungsgruppen, die auch gerne miteinander publizieren, ne, und die werden sich schon nicht gegenseitig in die Pfanne hauen. Aber ich habe dennoch immer noch den Eindruck, dass wir noch weit, weit davon entfernt sind, dass wir hier also ein systemisches Problem in der Wissenschaft haben, dass wir also den Publikationen, dem Endprodukt, da nicht mehr trauen können. Das heißt, es ist ähnlich, wie man es ja auch gerne über die Demokratie sagt, von den schlechten Systemen ist es das Beste. Ne, weil es hat natürlich immer irgendwelche Shortcomings, also wo wir merken, dass das ist läuft nicht immer so, wie es sollte. Und es gibt genug Nadelöhre und kleine Versteckspielereien, die man in diesem System betreiben kann. Aber wir gehen zumindest mit einem hehren Grundgedanken daran. Nämlich ohne monetäre Entlohnung dann da drin. Weil dann habe ich ja auch wieder, sag ich mal, eine Unabhängigkeit, die eventuell nicht ganz gegeben ist. Ne? Wir versuchen ja eigentlich zu sagen, das ist ein eine Hand wäscht die andere Prinzip im guten Sinne, dass man sagt, mal ist man der Hund, mal ist man der Baum, ne? Also mal bin ich Reviewer, mal reiche ich selber eine Studie ein und wir hoffen einfach, dass alle Leute cool miteinander umgehen. Und ich glaube, also das ist das Einzige, was man sich halt wünschen kann. Und ich glaube, dass wir da auch im Großen und Ganzen auch einig an so einer Stelle sind. Das ist natürlich gegebenermaßen mal, wir haben das herausgearbeitet. Wo fängt das an? Wann ist zu viel Kontakt? Wann ist zu viel gemeinsame Arbeit, Publikationstätigkeit? Ne? Also das ist schwer, wirklich so in Worte zu fassen, gerade auch in kleineren Unterdisziplinen. Also die Bodenkunde an sich ist eine kleinere Wissenschaft. Und wenn ich dann nochmal in spezialisierte Bereiche reingehe, und man kennt das von jeder Tagung, man kennt seine Nasen. Ne? Also das ist einfach so. Das sind halt kleinere Cluster, die sich naturgemäß bilden. Natürlich würde ich am liebsten wollen, dass jemand aus meinem kleinen Cluster auch meine Studien begutachtet, weil von dem kriege ich ein ehrliches Feedback. Der oder die weiß dann aber auch, was schiefgehen kann, wo so ein bisschen, sag ich mal, die Grauzone ist, wo man sagt, okay, das kriegen wir nicht genauer hin. Und das war für mich teilweise auch halt in meinem Publikationsrekord war es, hatte ich auch teilweise ein, zwei Reviewer, von denen man einfach gemerkt hat, die wissen gar nicht, was du da schreibst. Also die haben dann einfach Fragen gestellt im Review drin, aber mit der Brust und der Überzeugung zu sagen, ey, das finde ich gerade nicht gut, weil man denkt sich so, ja, aber so und so ist es. Und bisher zum Glück konnte man immer so darauf antworten, dass es noch gut gegangen ist. Und ich glaube, das muss die Wissenschaft halt entsprechend auch als solche aushalten. Weil würde ich jetzt sagen, der Zustand ist nicht gut, naja, dann können wir es eigentlich bleiben lassen. Weil da bin ich Pessimist, das System, wie es besteht, kriegt man schwerlich geändert. Selbst mit der großen Umwälzung des Open Access und der digitalen Publikation ist es halt einfach ein Ding, wir brauchen den Review-Prozess, weil man könnte jetzt den radikalen Ansatz sagen, wir sparen uns den. Jeder hat eine Mitarbeiterseite, stellt die Studien hin und gut ist, aber damit würde ich ja wieder eine ganz entscheidende Säule eben weghauen, nämlich die redaktionelle Betreuung. Und das ist ja so ein großes Qualitätsmerkmal, weswegen wir auch Studis immer sagen, ja, Wikipedia, weiß ich nicht, ne? Also man kann mal so ein bisschen reinlesen, aber selbst ein guter Wikipedia-Artikel hat halt ein Quellenverzeichnis. Und dort finde ich Primärquellen und die kann ich mir zuerst mal angucken, weil Wikipedia gerne zum Beispiel auch als das Problem geführt wird, Schwarmintelligenz ist was Schönes, bis der Schwarm sehr klein ist. Dann ist die Intelligenz nur sehr inselhaft verteilt und es bemüßigen sich vielleicht auch Leute dann dazu, was zu schreiben, die nicht so viel Ahnung von der Materie haben. Na, also, sag ich mal, der Lebenslauf eines Popmusikers, den kriege ich noch hin. Wenn ich aber in detailliertere Geschichten reingucken will, schwierig. Ne? Zumal wir dann auch nur noch eine redaktionelle Betreuung haben, die eben nicht mehr aus dem Fachpublikum häufig passiert. Und dementsprechend, also wir müssen mit dem System fahren, wie es ist. Eine bessere Lösung gibt es nicht. Außer man sagt halt wirklich, es gibt hauptberufliche Reviewer. Ne? Das wäre dann ein eigener Berufsstand, den es als solchen noch nicht gibt. Das wäre die Radikallösung deines Vorschlags, zu sagen, wir entlohnen das Ganze. Dann müsste man aber auch wirklich sagen, macht euch unabhängig. Ihr forscht nicht mehr gemeinsam. Ihr publiziert nicht mehr gemeinsam. Du bist jetzt ein Reviewer. Fertig aus. Das heißt, du hast eine Fachexpertise, du hast eine Ahnung über die Community, was da gerade gemacht wird, was State of the Art ist. Aber du bist nicht mehr im publikativen Business tätig, weil sonst haben wir wieder diese Verquickungssituation, die wir jetzt beim SERDA auf die Spitze getrieben haben. Das wäre theoretisch praktisch ein Weg. Allein, wenn man die Masse an Publikationen sieht, tagtäglich durch die Review-Prozesse durch müssen. Und dann würde man auch hingehen, egal wo der Verlag sitzt, ein halbwegs sozialverträgliches Bezahlungsmodell der hauptamtlichen Reviewer, da bricht das System dann schon. Ne, das ist halt einfach eins, was auf Freiwilligkeit und kostenlose Arbeitskraft im Grunde basiert, mit der Entlohnung Reputation. Dementsprechend, ich glaube, so was man daraus ziehen kann, ist, man sollte gucken, dass die eine Disziplin aus guten Leuten besteht. Also sprich, dass einfach eine gute Kultur herrscht. Und ich sag mal so, wenn man so über die Tagungen läuft oder so, ich glaube, wir haben es in der Bodenkunde schon ziemlich gut getroffen. Ne? Also es gibt immer wieder streitbare Charaktere. Ich glaube, das wäre nicht normal, wenn das nicht so wäre. Aber ich glaube, wir sind weit davon entfernt, eine in sich hart zerstrittene oder garstige Community zu sein, wo der Linke dem Rechten nichts mehr gönnt und alleine deshalb einen Review-Prozess beschädigt oder so. Ne? Also ich glaube, das ist halt ganz wichtig. Das machen wir im Grunde auch ein Stück weit. Leute an der Uni, wie jetzt hier im Podcast, dass man halt einfach in der Kommunikation einfach sagt, so wird's richtig gemacht. Und wenn es jeder richtig macht, ist das hier ein cooler Zustand und dann können alle mitarbeiten. Dass es natürlich immer schwarze Schafe gibt, die sowas ausnutzen, Mai, das werden wir nicht ändern können. Aber ich sag mal so, wenn eine Community halbwegs eine gute Kultur fährt, was diese wissenschaftliche Publikationsarbeit eben angeht, dann hält das auch aus. Ne? Also nicht jedes System, was wir sehen, bricht da zusammen, weil eine Person mal irgendwie Mist baut. Da muss man halt eben auch so stabil sein, zu sagen, okay, wir halten uns dann entsprechend an die Grundregel, die wir uns selber freiwillig geben. Und so gesehen hat man diese Konsequenzen beim Serdar damals ja auch gezogen, indem man ihn also tatsächlich von all seinen Positionen entfernt hat. Obwohl er eigentlich laut seinem eigenen Interview sich nicht so richtig an der Schuld bewusst war. Auch wenn er an manchen Punkten ironischerweise recht hat. Also da hatte er schon einen Punkt mit einigen Aussagen. Aber eine Konsequenz wurde zumindest gezogen. Ob die jetzt weitestgehend genug war, was da vielleicht dahinter steht, mei, dazu haben wir dann aber auch wieder zu wenig Einblick. Das wäre jetzt auch wieder vermessen zu sagen, wir reviewen jetzt diese Aufarbeitung. Da bräuchten wir mehr Interna, tatsächlich.
Ja, richtig.
Dementsprechend, ein Vertrauensvorschuss muss immer da sein irgendwo.
Ja, genauso sehe ich das auch. Nee, es ist, genau, den Eindruck dürfen wir nicht erwecken. Ne? Also das System der wissenschaftlichen Qualitätssicherung ist nicht perfekt, aber es ist das Beste, was wir haben. Und es soll aber nicht der Eindruck entstehen, dass sowas jetzt an der Tagesordnung ist. Ne? Also ich glaube, das ist schon eine gewaltige Special Snowflake und der hat ja hoffentlich seine Lektion auch gelernt, allein durch die Tatsache, dass er jetzt eben, er war bekannt als Fachmann an der Stelle, ja. Jetzt ist er ja noch für andere Sachen bekannt. Ich hoffe, das hat ihm auch ein bisschen Anlass gegeben, mal drüber nachzudenken. Und ja auch, was du hast ja gesagt, er steht ja jetzt unter Beobachtung, mehr oder weniger.
Offiziell ja, aber weil man hat mal nachgefragt hat. Aber ansonsten muss man auch ganz klar sagen, ich glaube auch, das ist in der Form auch ein sehr seltener Fall.
Ja.
Zumal wir ja, und das fand ich ja spannend, diesen Fall so fachübergreifend als eines der wenigen großen publizierten Beispiele an mehreren Stellen findet, die also über dieses Phänomen Zitierkartell schreiben, ist der Name und die Community der Bodenkunde tatsächlich eins dieser Primärbeispiele, die halt gerne genannt werden. Woran man aber dann auch sieht, wie selten das ist, wenn also unsere kleine Disziplin mit einer Person, die da jetzt wohl nachweislich was gedreht hat, tatsächlich so fachübergreifend als eines der Primärbeispiele auch immer wieder genannt wird. Na, sonst hätten die deutlich andere Möglichkeiten, deutlich häufiger dann eben auch mal so andere Beispiele eben zu nennen. Und von daher, klar, wir gucken oder sehen jetzt mal so einen extremen Fall, der aber im Grunde nichts anderes gemacht hat, als das, was eh schon gängige Praxis ist, nur halt auf 12 gedreht. Und das war eher so das Problem, was wir dahinter sehen.
Ja, genau. Und ich finde es einfach spannend, Julian, und danke dir an der Stelle für die Recherche und die Aufarbeitung dieses tollen Themas. Wir haben ja immer gesagt, wir wollen ja jetzt hier nicht nur Bodenchemie, Bodenphysik machen, so diese klassische Bodenkunde, sondern wir wollen eben auch mal links und rechts gucken, beziehungsweise in dem Fall waren wir sogar auf der Metaebene. Wir haben uns jetzt mit dem Publikationswesen beschäftigt, ja, mit der Fehlbarkeit und hier auch mal ein Beispiel rausgearbeitet. Also das ist ganz großartig, vielen Dank. Wir haben viel Kreativität in diese Folge auch gestellt. Das sieht man dann im Social Media Auftritt und möglicherweise auch an dem Intro.
Also ich schöne, schon Angst.
Also eine fantastische Folge. Und ja, ich habe den begründeten Verdacht, dass es nicht die letzte CSI-Folge gewesen sein wird, weil da gibt es, glaube ich, noch einiges zu besprechen. Und gerade so Raubjournale, da hatten wir beide ja, glaube ich, auch mal ein Paper hier auf dem Tisch liegen, wo wir dann hinterher gesagt haben, so na, Mai, ob das alles so sauber gelaufen ist, ne? Das ist ja, das denkt man sich auch manchmal. Nee, eine schöne Sache. Jetzt ist natürlich für uns die Frage, wir besprechen hier so ins Dunkle hinein. Wie war das eigentlich für euch jetzt? War das, fand ihr die Folge gut? Hat es euch gut gefallen? Das Intro war schlecht oder wie auch immer, ja? Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, uns Feedback zukommen zu lassen an info@zollkast.de. Die E-Mail-Adresse steht euch immer zur Verfügung, ja, weil ich habe ja auch Zeit, ich bin ja kein Reviewer, ja, muss mich nicht durch irgendwelche Artikel quälen. Darüber hinaus sind wir in diversen sozialen Medien aktiv, die Links dazu findet ihr im Linktree unter jeder einzelnen Folge. Und ich würde sagen, zu fortgeschrittener Stunde und bei über einer Stunde, die wir auf der Aufnahmeuhr haben, würde ich sagen, mach mal einen Deckel drauf an der Stelle, Julian, wa?
Und voll abgeschlossen.
Ja, und unserem, ich merk's auch so ein bisschen im Hals jetzt, ne? Das ist der Herbst hat Einzug gehalten. War auch so ein bisschen Halskratzen. Ich werde jetzt noch mal gurgeln und dann ins Bett gehen.
Das ist fein, immer schön Bubu machen.
Ja,
das ist ganz wichtig. Ich hoffe, du kannst jetzt schlafen nach diesem grandiosen Kriminalfall.
Ich muss mich erstmal mit Tee beruhigen oder so.
Ja, und, ja, nachher nicht, dass noch irgendwie, wenn du dreimal Zerler sagst, irgendwie scheint ja irgendwie bekannt zu
sein. Es stimmt, Halloween war ja auch gerade. Oh Gott. Ja, nee, lieber nicht. Das war Soulcast Folge 167 vom 5. November 2025. Und der Julian und der Christoph sagen Tschüssi.
Tschüss.